eingeladen, Fragen an Herrn Zumach zu stellen, Kommentare abzugeben. Sie haben das Wort. Wenn das Mikrofon kommt.
Der Kernwaffenverbotsvertrag braucht ja 50 Unterschriften, Zertifizierungen, Ratifizierungen, damit er in Kraft tritt. Es sieht so aus, dass das im Laufe dieses Jahres erreicht wird. Wir haben 35 unterzeichnete Ratifizierungen bereits. Wie schätzt du ein, dass sich Deutschland verhält, wenn jetzt dieser Vertrag ratifiziert ist, damit nach 3 Monaten oder 6 Monaten in Kraft tritt und damit auch der Transport und alles, was mit Atomwaffen geschieht, verboten ist? Wie wird sich das auch politisch ändern in Deutschland und weltweit?
Ja, danke für die Nachfrage, weil das ist eine wichtige Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. Zum ersten Teil der Frage, Ratifizierung. Also wie gesagt, das Modell ist, erst wurde verhandelt, man einigt sich auf einen Text, der wurde in der Generalversammlung per normaler Abstimmung dann abgestimmt und 133 Staaten haben Ja gesagt. Seitdem liegt das Vertragswerk aus zur Unterzeichnung durch die Regierung, das ist, liegt dann aus in New York in der UNO-Zentrale, ist auch unterzeichnet worden von all diesen 133 und der abschließende Gang ist eben die Ratifizierung durch die Parlamente. Und es passiert ein massiver Druck nach wie vor, vor allem aus Washington, möglicherweise auch aus Berlin, das weiß ich jetzt nicht beweisbar, auf Länder, selbst auf Länder, die mit Ja gestimmt haben und unterzeichnet haben, nicht zu ratifizieren, um eben genau das zu verhindern, nämlich dass der Vertrag tatsächlich in Kraft tritt. Also ich würde noch nicht mal eine Wette darauf abschließen wollen, dass das im Laufe dieses Jahres gelingt, dass also die erforderlichen mindestens 60 Ratifikationen tatsächlich zustande kommen. Ich hoffe es sehr, aber das ist noch nicht garantiert. Wenn das passiert ist und der Vertrag in Kraft getreten ist, wächst zumindest der politisch-moralische Druck, wenn ich das mal so nennen darf, auf die Länder, die bisher Nein sagen. Ja? Es ist ja rein juristisch oder rein völkerrechtlich so, dass selbst wenn der Vertrag im Inhalt ein weltweites Verbot von Atomwaffen vorsieht, die Länder, die ihn nicht unterschrieben und ratifiziert haben, daran nicht gebunden sind. Das ist nun leider im Völkerrecht so. Es gibt ganz wenige internationale Abkommen, die, obwohl sie nicht von allen Staaten unterschrieben sind, trotzdem eine universelle Gültigkeit haben. Also nehmen Sie zum Beispiel das Genozidverbot, die Konvention, wie es bei der UNO heißt, von 1948 vor dem Hintergrund der Shoah, des Holocaust beschlossen. Es gibt, glaube ich, 2, 3 Länder, die sie nicht unterschrieben haben. Ich glaube auch die Türkei nicht, wegen des Armenien-Genozids. Aber trotzdem, alle Völkerrechtler sind sich einig, das gilt universell. So. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von gültigen internationalen Konventionen, nehmen Sie die Menschenrechtspakte über die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen Menschenrechte aus dem Jahre 66, die haben die USA zum Beispiel bis heute nicht ratifiziert, China auch nicht, und behalten sich deswegen das Recht vor, dass das für sie nicht gilt. Ne? Und so ist das leider auch mit dem Atomwaffenverbotsvertrag, selbst wenn er in Kraft getreten ist, werden die USA und wird auch Russland, die ja auch nicht dabei sind, China, die anderen Atomwaffenmächte und mutmaßlich auch die Bundesregierung dann sagen, nö, für uns gilt das nicht. Aber der politisch-moralische Druck wächst natürlich und das ist natürlich auch die einzige Hoffnung. Es ist aber auch, wenn ich mir die letzten 30 Jahre in der UNO angucke, die einzig realistische Entwicklung. Ich will mal noch 2 Beispiele nennen, oder wenn Sie mir die Frage stellen, was waren nach meiner Wahrnehmung jetzt seit 88 als UNO-Journalist die wichtigsten Erfolge, dann sind das 5 Abkommen, die samt und sonders außerhalb des UNO-Rahmens erstritten und durchgesetzt wurden, weil sie innerhalb des Rahmens nicht möglich waren. Und samt und sonders erstritten wurden, weil aktive Zivilgesellschaft sich engagiert hat. Das Verbot dieser fürchterlichen Antipersonenminen, also von Minen, die im Krieg abgelegt werden, abgeworfen werden, Großteil explodiert nicht und nachdem der Krieg längst vorbei ist, treten Zivilisten, oft spielende Kinder oder Frauen und Männer, die in Reisfeldern arbeiten, auf diese Minen und werden getötet oder Körperteile werden abgerissen. Darüber gab es in der UNO-Abrüstungskonferenz, eine ständige Staatenkonferenz in Genf, 10 Jahre lang ergebnislose Verhandlungen, weil hier ist Konsens vorgeschrieben. Da gab es einen fertigen Entwurf für ein Verbot, aber 5 oder 6 Staaten, die USA, Indien, Israel, Pakistan, China, alle meinten, wir brauchen solche Minen noch. Also gab es nie ein Abkommen. Und dann haben Amnesty International und andere Organisationen gesagt, dann machen wir es halt außerhalb, dann finden wir uns eine willige Regierung, das war in dem Fall die kanadische, die lädt dann ein zu einer internationalen Konferenz, alle anderen willigen Staaten kommen und wir arbeiten ein Abkommen aus. Heute haben wir ein Abkommen ratifiziert von 165 Staaten zum Verbot von Antipersonenminen. Das ist ein riesiger Fortschritt. Dasselbe ist 10 Jahre später passiert mit der Streumunition. Dass die USA, China, Israel, Indien, Pakistan noch nicht dabei sind, ist natürlich nicht nur ein Schönheitsfehler, ich will das nicht verharmlosen. Aber der moralische Druck auf diese Neinsagerländer ist natürlich gewachsen dadurch, dass es dieses Abkommen gibt. Dasselbe gilt für den Internationalen Strafgerichtshof, der 1998 schließlich beschlossen wurde. Auch hier wächst der Druck auf die USA und andere, ihnen nun endlich beizutreten. Das ist die einzig vorstellbare Gangweise. Ich wüsste keine Alternative.